Hasse Hassel Podcast, Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hassel-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zur neuen Folge mit der lieben Frau Ortmann, die auch meine Dozentin ist im liturgischen Singen und Sprechen. Ich bin erstmal sehr froh, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Aufnahme und freue mich sehr, dass ich hier sitzen darf in Weimar.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir so ein bisschen auf die Thematik der Stimme eingehen, würde ich gerne auf Ihre interessante Vita ein bisschen eingehen. Also ich habe, man kann Sie sehr gut googeln unter Eva Maria Ortmann, falls es jemand machen möchte nach der Aufnahme. Und da stehen interessante Dinge, zum einen zum Beispiel, dass Sie auch für das Radio arbeiten. Wie kam es denn dazu?
Oh, zum Radio kam es wie folgt. Ich war schon selbstständig als Sprechtrainerin, gerade so. Und dann kam, ich habe ja Sprechwissenschaften, Phonetik studiert. Und dann kam eine ehemalige Kommilitonin, die inzwischen beim Radio war und sagte, du, in unserem Sender wird jemand gesucht für Sprechtraining. Hast du nicht Lust, das zu machen? Und da dachte ich, na klar, so kam es.
Ach so. Wie darf man sich das vorstellen? Sind Sie Trainerin für die Leute, die beim Radio arbeiten?
Ja. Also alle Sprecher, die on air gehen, so sagt man das ja beim Radio, Die gehen schon, manchmal dürfen die Moderatoren auch ohne Sprechtraining einfach mal loslegen und man guckt dann. Aber jeder Sender hat so sein Profil und seine Anforderungen und viele sagen, dialektfrei wäre schön. Mhm. Und es ist auch immer gut, wenn jemand, der besonders beim privaten Radio arbeitet, ich arbeite fest für zwei private Radiosender, da ist es schon so, dass du nicht festgelegt bist in dem, was du machst, oft, sondern dass es besser ist, wenn du ganz viele verschwindende Nachrichten sprechen kannst, wenn du moderieren kannst und mal schnell einen Aufsager, also mal eine Nachrichtenmeldung einsprechen kannst, solche Dinge. Und damit du hin und her wechseln kannst zwischen den einzelnen Genres, musst du schon sehr flexibel sein, möglichst dialektfrei und du musst immer so die richtige Anmutung hinbekommen. Das ist schon besser, wenn du da auch ein Sprechtraining machst. Und natürlich, es ist auch belastend, wenn du eine ganze Sendung moderierst, brauchst du Atemtechnik, Du brauchst eine gute Stimmtechnik, du musst wissen, wie du mit Lampenfieber umgehst und natürlich deine persönliche Spreche, so heißt das, ja? Also, was macht dich als Sprecherin aus? Das solltest du wissen, das findest du gemeinsam unter anderem mit der Sprechtrainerin heraus. Wie fühlst du dich wohl? Und manchmal kommt es auch vor, dass zum Beispiel der Programmchef kommt und sagt, also die und die Sprecherin, die klingt jetzt so und so, ich hätte es aber gerne ein bisschen jugendlicher oder ein bisschen frecher oder die Stimme, die könnte noch ein bisschen runder und voller klingen. Wie kriegen wir das hin? So, und mit so einem Auftrag gehe ich dann ran. Und dann trainieren wir zusammen und gucken, dass wir gemeinsam einen Weg finden, dass die Sprecherin dahin kommt.
Das ist ja richtig interessant. Da sieht man auch mal wieder, wie man die Stimme auch noch mal biegen kann. Ne?
Also biegen? Entwickeln ist ein schönes Wort. Also biegen ist eigentlich das, da hat man immer noch so im Kopf, das im Hinterkopf wird dir wahrscheinlich auch so gehen, das Verbiegen. Und das ist das, was wir Trainer versuchen zu vermeiden, sondern wir arbeiten miteinander und finden einen Weg, dass sich die Sprecherin dann wohlfühlt mit dem Ziel. Oder wir gucken mal, was noch so geht. Weil biegen hörst du einer Stimme, einer Singstimme und einer Sprechstimme immer an.
Das klingt manchmal, nicht stabil.
Ja, genau. Manchmal muss ich dann auch, da kommt zum Beispiel ein Klient zu mir und sagt, Frau Ortmann, ich möchte so und so klingen. Ja, also ich möchte einfach, oder eine Frau kommt und sagt, ich möchte einfach sehr tief und männlich klingen. Ich bin jetzt in der Führungsposition, legen Sie mir mal die Stimme tiefer. Und dann sage ich, das probieren wir mal. Das kann schon sein, dass das klappt. Aber wenn ich merke, da muss sich jemand verbiegen, dann sage ich, weißt du was, wir finden einen Weg, dass du ganz authentisch klingst und in deiner Rolle, in deiner neuen vielleicht auch dich wohlfühlst. Aber dass es noch zu dir gehört, zu dir passt und du im Einklang mit dem bist, wie du sprichst und wie du jetzt rüberkommst, kommunizierst, präsentierst, kommt ja immer drauf an. Das sind ja nicht nur Mediensprecher, ich dann habe.
Es ist ja ein unglaublich komplexes Thema, die Stimme, auch die Stimme zu behandeln. Ich glaube, ganz viele wissen das auch gar nicht, wie man die Stimme beeinflussen und trainieren kann. Ist ja eigentlich wie ein Muskel, die Stimme.
Das ist das Problem. Es sind zwei Muskeln, die zusammenspielen und möglichst harmonisch, rhythmisch, passgenau. Und das macht es manchmal, wenn man überlegt, ja, wenn jemand an die Schauspielschule geht, Schauspielerin, Schauspieler wird, dann hat man an einer guten Schauspielschule 4 Jahre lang Sprechtraining, 2-mal in der Woche, mindestens.
Okay, da ist unsere Vorlesung ja fast noch.
Also das eine Jahr, was wir miteinander
gut, bei zwei Ihnen Semester, ja alle,
ne, verbringen, das kann man sich dann ja auch noch schenken. Nee, aber die müssen ja wirklich, selbst wenn sie an den Füßen aufgehängt von der Decke baumeln, müssen die ja präsent sprechen können, ne? Ja. Laut und leise und alles. Und da brauchst du einfach Zeit für, dass der Körper, die gesamte Muskulatur des Körpers zusammenspielt, damit die Stimmlippen davon profitieren können und alles das rüberkommt, was du sagen willst, was du brauchst.
Ja. Was ich bei Ihnen immer am wundersamsten finde.
Wolltest du mich nicht eigentlich,
ach ja,
duzen? Du darfst mich, ja, also wenn du willst, darfst du mich, während wir hier sitzen, duzen. Okay. Es sei denn, du fühlst dich damit nicht wohl. Aber dann müsste ich dich eigentlich auch siezen, weil ich sieze ja meine Studentinnen, ja, ist klar, ne?
Dann bleibe ich heute mal beim Du. Gut. Was ich immer sehr wundersam finde, wenn du mit Studierenden oder wenn wir das Sprechtraining haben, es gibt ja sehr viele introvertierte Leute und Menschen, aber die meisten gehen nach diesem Seminar raus und sind plötzlich extrovertiert, kommen aus sich heraus. Ich habe es jetzt selber echt gemerkt beim Singen. Man will am Anfang immer, ist man so ein bisschen, oh, jetzt die Übung und immer, ist ja auch ein bisschen, ja, man muss sehr, man darf sich nicht zu ernst nehmen bei diesen ganzen Übungen auch. Aber sie schaffen das, irgendwie so eine Atmosphäre zu erzeugen, dass nichts peinlich ist, nichts unangenehm und dass die ganze Gruppe sich wohlfühlt. Haben Sie dafür irgendwie auch mal bestimmte Seminare gemacht oder irgendwie so psychologische Komponenten? Es ist beim Radio bestimmt auch ähnlich, dass viele sie erstmal so ein bisschen introvertiert, verunsichert sind. Man fühlt sich ja auch ein bisschen vom Kopf gestoßen, dass man weiß, okay, ich habe jetzt den Dialekt, muss das rausarbeiten. Es ist aber irgendwie meine Stimme, es ist auch was sehr Intimes. Und eigentlich dachte ich, ich spreche gut, aber ist gar nicht so. Es geht auf jeden Fall besser. Aber das finde ich sehr schön. Also es ist sehr angenehm irgendwie, dass man so aus sich herauskommen kann und darf auch.
Ha. Das freut mich zu hören. Das ist so die ganz, denke ich, das geht allen Kollegen, ja, so die wichtige Frage, vor der man dann steht, wo einem auch mal Fehler unterlaufen, durchaus im Laufe der Berufsjahre, und wo du dann sagst, okay, das war jetzt irgendwie zu viel für diejenige, ne? Oder das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, das war zu direkt, oder oh, war ja, da hätte ich mal mehr Fingerspitzengefühl gebraucht. Also zum einen ist es Lebens- und Berufserfahrung. Und zum anderen ist es auch Weiterbildung. Das ist schon auch notwendig. Es muss nicht unbedingt ein Psychologiestudium sein. Es kann. Ich kenne Kollegen, ne, die haben das zum Beispiel studiert. Aber natürlich gehört ja zu einem Sprechwissenschaftsstudium auch Kommunikationstraining. Also gelernt habe ich das schon auch mit.
Und sind Sie schon immer so relativ extrovertiert oder hat sich das noch mal mehr vermehrt über die?
Ich bin gar nicht extrovertiert.
Nicht?
Nein.
Kein bisschen. Ja, also, doch. Also ja. Ja, extrovertiert ist vielleicht der falsche Ausdruck.
Aber findest du schon, dass ich das bin, ja?
Lebhaft auf jeden Fall, aber auf eine sehr angenehme Art.
Also lebhaft, ich glaub, schon, ja, das stimmt.
Musst du auch sein als Sprechtrainerin, weil wenn da jemand da vorne steht und selber irgendwie die Übungen nicht,
ich muss schon
nimmt,
viel von meiner Energie geben, ne? Das schon. Man sagt ja, die Extro, also gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das jetzt zu definieren, Extro oder introvertiert. Und man sagt ja, die eine Theorie ist, die Extrovertierten oder eine Einteilungsmöglichkeit, das sind die, die davon profitieren, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind und davon Energie bekommen. Und die Introvertierten sind die, die Stille und Ruhe brauchen und dann Energie tanken. Zu denen gehöre eigentlich ich. Mhm. Also es kostet mich immer wieder Überwindung, zum Beispiel als Künstlerin auf die Bühne zu gehen, obwohl ich es sehr gerne tue.
So die ersten Momente quasi?
Ja, da will ich mal nach Hause, genau.
Das hört man von ganz vielen. Dass man sich denkt, oh, was mache ich hier eigentlich?
Ja, und genau. Jetzt muss das, oh, nee. Das Phänomen kenne ich.
Ja.
Aber sonst, also ich bin schon, ja, also lebhaft definitiv, schon immer, glaube ich. Ja. Und ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen. Ja. Und ich arbeite gerne mit Menschen gemeinsam an ihrer Stimme, an der Kommunikation, an ihrer Außenwirkung, an ihrer Präsenz. Das macht mir schon Spaß, ja.
Gab es eigentlich schon mal Fälle, wo Sie gemerkt haben, so richtig macht die Person keine Fortschritte oder ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, dass das besser wird?
Ja, klar.
Gerade in Thüringen gibt es wahrscheinlich auch viele Dialektprobleme, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das stimmt.
Gab es da so Momente der Verzweiflung, wo Sie dachten, oh, jetzt komme ich irgendwie nicht mehr weiter in meiner Kompetenz als Sprechtrainerin?
Oder ganz, beim Singen, ganz
ist
ehrlich,
bestimmt auch sehr schwierig.
Nee,
oder?
Momente der Verzweiflung gar nicht. Manchmal so ein Ärger in mir drin, wenn ich merke, wir kommen nicht weiter, weil derjenige oder diejenige einfach nicht genug übt. Das ist dann ärgerlich. Ja, wo ich sagen muss, Training, es bin nicht nur ich rege nur an. Aber es ist einfach Übung. Und wenn da jemand nicht weiterkommt, obwohl er könnte, wenn er mehr üben würde, dann ärgere ich mich mal kurz. Mhm. Aber das sage ich dann auch oft inzwischen und sage, wissen Sie, wir sind jetzt da und da. Und wenn Sie weiterkommen wollen, müssten Sie das und das investieren. Und das ist eben das Fiese, ne? Aber das stimmt. Ich hätte wirklich richtig gerne, würde ich gerne den Knopf finden, den ich drücken muss bei den einzelnen Klienten oder Klientinnen, ne, wo ich dann, da drücke ich dann drauf, dann gehen die raus und das, was sie sich wünschen, Dialektfreiheit oder mehr Präsenz oder sie haben niemals wieder Wortfindungsstörungen, das klappt dann. Dafür berechne ich, was weiß ich, 500 €, Fall erledigt.
Ja.
Das würde ich so gerne, wenn immer die Menschen zu mir kommen und sagen, wie lange werden wir dann brauchen? Und ich sage, was wünschen Sie sich? Also wir einigen uns auf ein Ziel und dann gibt es ein Gespräch und ich gucke mal, dann sage ich, ich denke zum Beispiel 10 Stunden. Ich kann das nicht versprechen, aber 10 Stunden, da könnten wir da und da sein. Da weiß ich aber noch nicht, ob diejenige auch übt.
Ja, genau, das ist wie beim Coaching quasi.
Ja,
man kann Trainingspläne schreiben, aber wenn die keiner macht, dann kann ich ja auch als Trainerin nichts mehr
als
machen.
Als Fitnesstrainerin, du jetzt, ne?
Ja.
Siehst du?
Es liegt so halt immer an beiden Seiten.
Wirst du dann auch wütend oder nicht?
Eher traurig irgendwie.
Siehst du?
Wahrscheinlich wie bei dir, weil man gibt ja irgendwie auch sein Herzblut rein und erwartet das vielleicht auch so ein bisschen.
Ja, auch wenn jemand Talent hat, ne?
Ja.
Wenn ich da sehe, aber da muss man auch dann den persönlichen Ehrgeiz ein bisschen zurücknehmen. Ich habe ja auch manchmal Stimmen, ne, wo ich weiß, das könnte. Aber derjenige hat sich einfach einen anderen Beruf überlegt, eine andere Berufung. Und dann ist das so. Und dann, das kann ich aber, glaube ich, ganz gut meinen persönlichen Ehrgeiz da zurückstecken.
Sehr gut. Und gibt es auch so Momente, wo Sie, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel, wenn man Politiker hört im Fernseher oder RadiosprecherInnen, gut, da hätte ich jetzt auch PolitikerInnen sagen müssen, wo Sie denken, der ist rhetorisch so schlecht oder sie?
Naja, klar. Und das sehen wir doch alle. Dafür braucht es ja mich nicht.
Blutet Ihnen da so ein bisschen das Herz, weil Sie wissen, wie man es besser machen könnte?
Ich muss gestehen, ja. Weil ich weiß, das sind Menschen, die haben die Möglichkeit, Trainings zu bezahlen. Die könnten sich darum kümmern. Und ich vermute, oder das ist einfach inzwischen meine Berufserfahrung. Früher habe ich immer gedacht, ey, die haben alle Coaches und Trainer und naja, da geht's vielleicht nicht besser. Inzwischen weiß ich, dass viele auch das Training scheuen, weil sie da ja sich öffnen müssten, weil sie sich reflektieren müssten, weil sie erstmal verunsichert werden, weil sie aus der Komfortzone rausgeholt werden und diese Verunsicherung scheuen viele erstmal, ne? Manchmal ärgere ich mich dann auch. Aber dann mache ich einfach den Fernseher aus. Dann nehme ich mir meinen Mann und dann gucken wir eine Serie und dann Netflix. Und das ist der Fall erledigt. Das habe ich inzwischen, glaube ich, auch gelernt. Viel, viel schlimmer ist für mich Radio hören. Weil ich da natürlich oftmals SprecherInnen erlebe, wo ich genau weiß, die haben Sprechtraining. Das Sender sind, die das auch bezahlen, wo sie nur hingehen müssten. Und die sich einfach Fehler, Manierismen, Nachlässigkeiten leisten, wo ich sage, okay. Also ich sage das jetzt mal hier, alles von meinen Rundfunkgebühren. Ja, das ist das, wo mein Mann liegt im Bett, ich bin im Bad, zwischen uns die Tür und er hört mich plötzlich schimpfen und schreien. Weiß der schon, okay, sie hat wieder mal was gehört. Das gestehe ich, manchmal stehe ich dann nicht drüber. Das übe ich noch.
Ah, ist ja auch menschlich.
Ja. Und ich freue mich ja auch oft beim Hören, wenn ich dann eine Stimme höre, die ich mit ausgebildet habe und denke, hey, das machst du super, das macht mir richtig Spaß. Toll, wie die sich weiterentwickelt hat oder der. Ne? So eine Stimme hat ja auch mit den Jahren, nimmt die ja auch eine Entwicklung. Die Lebensreife, die Lebenserfahrung hörst du ja aus der Stimme, da brauchst du keine Sprechtrainerin dazu, das macht das Leben. Das höre ich schon gern.
Ach, das ist schön. Wie hat sich das eigentlich entwickelt bei Ihnen? Haben Sie schon in der Jugend irgendwie gemerkt, die Stimme fasziniert mich?
Nö.
Das Singen gar nicht? Und wie kam es dann zum Studium?
Nee, also ich wollte immer schon Sängerin werden. Ja. Sängerin oder Bibliothekarin, wenn zu DDR-Zeiten durfte man ja nicht einfach sich einen Beruf aussuchen und den hatte man dann. Aber das waren so die zwei Möglichkeiten, wo ich gedacht habe, okay, Kirchenmusik noch, das geht auch noch. Also eins von den dreien werde ich bei allen Einschränkungen, die es damals so gab, hinkriegen. Und dann, als ich im Gesangsstudium war, habe ich auch die Grenzen meiner Stimme kennengelernt und habe genau gewusst, was geht und was nicht geht. Und habe mir auch gesagt, wo will ich hin im Leben? Mir war immer klar, ich möchte Geld verdienen, ich möchte eine Familie selbst ernähren können, auch alleine ernähren können. Das wird mit der Singerei allein schwierig. Es sei denn, ich will einen Opernchor, aber das wollte ich nicht. Das war nie mein Ding. Und ich habe während des Gesangsstudiums gemerkt, ey, da gibt's ja noch was, was ich richtig gut kann. Da hat man nämlich Sprecherziehung. Und ich hatte zwei ganz wunderbare Sprecherzieherinnen. Das eine war schon vor dem Studium in der Vorbereitung darauf eine Dame, Ingeborg Franke. Ich sage jetzt mal ihren Namen, sie ist auch schon verstorben. Alte Schule, richtig alte Schule, ja. Und ich habe so viel bei ihr gelernt. Ich bin privat zu ihr gegangen. Es war so, hier steht, hier kannst du ihre Bibliothek sehen, die habe ich geerbt. Sie ist immer um mich, sie ist immer mit mir, ja, wenn ich in diesen Raum gehe. Und dann hatte ich noch, ach, ich sage ihren Namen mal auch, das ist Ines Wiedenhöft gewesen. Die hat an der Musikhochschule hier in Weimar eine junge Sprecherzieherin. Und bei der hatte ich Sprechtraining. Und die hat mir dieses Fach so wundervoll vermittelt. Und ich habe gemerkt, ich kann das. Ich kann rezitieren, ich kann mit Sprache umgehen. Ich kann auch damit auf die Bühne gehen. Und das macht mir einen Riesenspaß. Und dann habe ich gesagt, so, und das wird mein zweites Standbein. Hab nochmal Sprechwissenschaften, Phonetik studiert, habe nebenbei als Sängerin gearbeitet, aber auch als Rezitatorin. Und das mache ich bis heute auch. Also ich bin keine Schauspielerin, sondern Sängerin und Rezitatorin. Und habe mir dann eine Selbstständigkeit aufgebaut, weil ich wusste, Geld verdienst du mit Unterrichten, mit Trainings. Hab Weiterbildungen gemacht, habe mich dann auch nochmal mit Gesangspädagogik befasst. Und am Ende kam dann das dabei raus. Sängerin, Sprecherin, Sprechtrainerin, Gesangslehrerin und Trauerrednerin. Also frei, man darf sagen freie Rednerin, ne? Ja. Auch ich bin auch bei Hochzeiten als freie Rednerin tätig, aber viel mehr Trauerfeiern noch. Auch das.
Das ist ja interessant. Ja. Und natürlich Dozentin quasi noch.
Nur das also Trainerin und Dozentin ist für mich eins.
Geht Hand in Hand.
Ja, weißt du, ich sehe es immer so, Dozentin und dann bin ich noch Gesangslehrerin und Stimmbildnerin.
Seminarleiterin.
Ja, ich sehe mich da eigentlich so wie du als Trainerin. Ja, ja. Wir trainieren gemeinsam, naja, hast schon recht, diese zwei Muskeln, aber es gehört eben der ganze, der Körper, die Seele gehört dazu. Ohne Seele kein authentisches Sprechen. Also die ganz großen Profis, die können auch, wenn sie das nicht meinen, was sie gerade sagen oder singen, das glaubhaft rüberbringen. Ja, das geht schon, aber eigentlich ist das nicht das Ziel.
Ja. Na, die Besonderheit der Stimme war ja schon immer wichtig im Verlauf der Geschichte. Auch damals die ganzen Rhetoriker im Antiken, die haben ja auch am meisten verdient von allen. Ne?
Echt? Da weißt du ja mehr als ich.
Viel,
also wirklich?
Ich möchte mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber in der Vorlesung wird immer gesagt, dass sie richtig gut verdient haben.
Sie waren sehr angesehen.
Weil die konnten ja auch alle Verhandlungen in die Länge ziehen, dadurch, dass die so gute Rhetoriker waren. Und dann haben die ja immer mehr verdient von Verhandlung zu Verhandlung. Und ich finde die Besonderheit der Stimme und was sie eben auch gesagt hat, dass die Stimme mit der Seele ganz eng zusammengehört.
Ja.
Könnten Sie das nochmal näher für alle, die sich das versuchen, so ein bisschen vorzustellen jetzt?
Erstmal, das müsstest du ja wissen, ne? Hebräisch hattest du doch. Und Nefesh, der Begriff für Seele,
ja,
und der Begriff für Kehlkopf ist doch der gleiche.
Genau, das hatten wir mal in einer Vorlesung,
So, und dann auch noch, auch wenn man jetzt mal bei den Instrumentalisten bleibt, bei den Blasmusikern, die Seele, ich meine, eines Blasinstrumentes, Klarinette oder Oboe, ist doch auch das Blatt, also da, wo sie reinblasen, das nennt sich doch auch Seele.
Oboe dann.
Siehst du wohl, ja. Das also nur mal so, ja. Und es ist so, dass die Stimmlippen, das sind zwar Muskeln, aber die sind zum Beispiel von Bindegewebe und Schleimhaut umgeben. Und das schwingt alles mit.
Mhm.
Und wenn du dich zum Beispiel ärgerst, dann wird die Stimme härter, dann klatschen die Stimmlippen, dann knallen die zusammen, die Schleimhaut wird zusammengequetscht und dann hörst du diesen Ärger auch. Oder wenn du jemandem sehr wohlgesonnen bist, dann wird die Stimme weicher, dann schwingt die Schleimhaut eben auch mit, nicht nur der Muskel und das Bindegewebe, sondern auch die Schleimhaut. Und so hörst du alle deine seelischen Bewegungen und Zustände, die hörst du in der Stimme, mit der Stimme, durch die Stimme. Du hörst den Atem, du hörst den Herzschlag, du hörst die Angst und das Lampenfieber. Ja, deshalb versucht man ja damit klarzukommen und die Leute kommen und sagen, ich habe Sprechangst. Machen Sie das weg. Was können wir tun? Ja?
Ja.
Und ja, da kommst du nicht drum rum. Was eigentlich was sehr Schönes ist, weil das ist es am Ende, was Menschen erreicht. Und ich finde es nicht schlimm, wenn ich eine Stimme zittern höre. Wenn es dauerhaft ist, muss man gucken, ja. Aber wenn da eine Bewegung drin ist oder wenn ich auch mal ein Gefühl in der Stimme höre, ich finde es nur schade, wenn ich höre, dass jemand sich nicht vorbereitet hat. Hm. Und da sind wir dann bei manchen.
Ja, bei der Frustration. Da merkt man mal, wie emotional die Stimme auch ist. Man denkt ja als erstes, okay, Stimme, ja, ich rede, wie Menschen kommunizieren und reden, aber wie viel Emotion, wie viel Herzblut, wie viel Liebe dahinter auch steht und wie viel man auch daran arbeiten kann, dass es so ist.
Ja.
Und die Stärke unserer Stimme auch, was wir bewirken können mit unserer Kommunikation und wie wir es auch sagen.
Mhm. Das stimmt. Es ist eben nicht nur Stimmtechnik, dass du meinetwegen, wenn man jetzt mal deinen angestrebten Beruf vielleicht nimmt, ja, also eine Pfarrerin, gehen wir mal davon aus, ja?
Ja.
Also die Pfarrerin muss ja sehr sanft reden können im seelsorgerlichen Gespräch. Aber wenn da halt, hey, ne, eine Konfirmandengruppe mal im richtigen Moment, dass die einfach mal das, dass kein Unglück passiert oder überhaupt, ja. Oder auch wenn du länger laut sprechen willst, das ist dann Sprechtechnik. Und das lernt man, ne? Aber manche haben eben auch, weißt du ja, sehr kraftvolle Stimmen, wo wir dann erstmal gucken, was geht denn noch? Ne? Wie kannst du die sanfter einsetzen? Die vielen Facetten. Und wie kannst du das auch gezielt tun?
Ja. Ich finde das auch ganz spannend. Manchmal frage ich mich, ob Stimme, oder ich denke, es ist so, Stimme hat garantiert auch sehr viel mit Erziehung zu tun, weil manche Menschen haben ja gefühlt auch so eine sehr zickige Stimme oder sprechen immer sehr traurig und sehr leise. Und
ja.
Können Sie das bestätigen? Zum Beispiel jetzt mit Ihren Kindern. Achten Sie da gezielt auch bestimmt auf die Aussprachen, oder?
Also meine Familie kannst du nur bedauern. Ja. Weil das ist natürlich, da wird es mir dann schon wichtig.
Ja.
Also es betrifft auch meinen Mann, den armen Kerl, dass ich schon ihm auch spiegele, wie seine Stimme gerade klingt. Ne? Und bei meinen Kindern achte ich natürlich auch darauf, dass sie dialektfrei sprechen, weil ich einfach sehe, das sind Chancen im Leben. Die dürfen so richtig Thüringisch sprechen. Ich finde da Zweisprachigkeit total super, ja. Aber ich achte schon darauf, dass sie die Wörter richtig aussprechen, dass sie gut mit ihrer Stimme umgehen. Und ach, das ist es eigentlich auch schon. Die dürfen auch schreien, so laut sie nur wollen. Das finde ich auch total wichtig, dass die Emotionen noch auf diese Weise mal rauskommen. Ja, bei mir muss man auch nicht leise sein bei uns.
Ja.
Du darfst richtig laut werden. Oder ich, aber zum Beispiel, als wir sind eine Patchwork-Familie und als unsere, mein Mann brachte eine Tochter mit in unsere Familie, die dann bei uns mitgewohnt hat. Und die hatten, also da haben wir dann erstmal gemeinsam miteinander streiten gelernt.
Ja.
Weil bei meiner Tochter und mir war das völlig normal und in meiner Herkunftsfamilie auch und bei ihm aber nicht. Und dann habe ich darauf bestanden, dass wir das lernen, dass die Sachen auf den Tisch kommen und wir dann richtig Streitgespräche führen, uns auch mal anzecken, uns wieder vertragen, dass wir eine Familienkonferenz haben, all diese Dinge. Das war, glaube ich, erstmal nicht leicht, aber ich finde das wichtig. Und das geht, glaube ich, manchmal, dieses ganze, außerdem habe ich ja auch noch Au-pairs, die ich dann stelle.
Ja, genau.
Die können auch und gleich noch die profitieren auch davon, aber ich glaube, manchmal geht es den Menschen um mich rum schon auf den Keks. Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ja. Aber Sie würden auch bestätigen, dass Stimme auch ganz viel mit Erziehung zu tun hat.
Ja. Aber da eben auch wieder Stimme ist dazu zu wenig, ne? Also erstmal, wie viel rede ich?
Ja.
Was darf ich sagen und was nicht? Wie frei kann ich reden? Darf ich eben Emotionen rauslassen oder nicht? Damit geht's schon mal los. Und wenn ich die nicht rausmachen darf, wird die Stimme fest oder monoton und man merkt das, kaum mehr Sprechmelodie. Die Lebendigkeit fehlt einfach, weil die auch nicht zugelassen wird. Also ich rede jetzt mal von Extrembeispielen.
Ja.
Und ich habe immer wieder auch, meistens sind es Klientinnen, die zu mir kommen, Kundinnen, die sagen, also ich spreche so sehr im Hals oder eben, also naja, so ein bisschen. Ich bringe jetzt mal keine Beispiele, aber das hat wahrscheinlich jeder im Ohr so eine Stimme, die nicht so ganz rund und resonanzreich klingt. So.
Im Ohr.
Ja, und das Ding ist aber, da können viele Sprecherinnen gar nichts dafür. Das übernehmen sie nämlich von ihrer Mutter.
Ja.
Ne, man kopiert das ja. Und das erfrage ich am Anfang. Wir gucken gemeinsam hin, wo könnte es denn herkommen? Das ist sehr wichtig.
Danke, Mama, an dieser Stelle.
Oh, ne, kriege ich jetzt einen Anruf von deiner Mama?
Ich glaube, so schlecht ist es.
Nö, ne? Du, das war jetzt ernst gemeint, ja, oder? Ja. Dann ist ja gut.
Ich bin sehr dankbar.
Ja,
nee,
ja,
bei
ja.
Bei uns durfte man auch rumschreien und ja. In unserer Familie hat man generell oder immer noch, bringen wir generell sehr viele Emotionen auch raus. Und da bin ich, klar, es ist manchmal sehr laut und chaotisch, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um seine Emotionen rauszubringen und auch die Stimme wahrscheinlich auszuprägen, auch gerade so in der Entwicklung, denke ich.
Ja.
Und das kennt man ja bei ganz vielen Kindern, die dann ganz still sind und leise und man darf sich ja gar nicht mehr streiten, weil Streiten ist ja irgendwie unangebracht. Und ich finde das so extrem wichtig, auch für die Stimmentwicklung und auch für die Entwicklung der Persönlichkeit. Ja. Aber wirklich, also die Stimme und Emotion und Gefühl und Seele, es ist so viel mehr dahinter. Da finde ich es fast schade, dass bei uns liturgisches Singen und Sprechen nur im Wahlbereich, also wir müssten es ja gar nicht belegen, theoretisch.
Das stimmt. Das überlege ich mir auch jedes Mal, wenn ich Hausaufgaben aufgebe. Sie müssten es ja eigentlich gar nicht belegen.
Eigentlich
ja, ja.
Müsste das bei uns echt als Muss in den Modulkatalog rein, finde ich. Weil gerade als Pfarrer, Pfarrerin oder man macht ja wahrscheinlich irgendwas mit Sprechen, wenn man das studiert. Oder auch bei vielen, gut, die Lehrämtler müssen es, glaube ich, machen.
Ja.
Das finde ich schade. Warum wir nicht? Bei uns ist es ja genauso wichtig. Blutet Ihnen da manchmal das Herz oder fühlen Sie sich da so ein bisschen hinten runtergeworfen? Oder haben Sie noch gar nicht so darüber nachgedacht?
Oh doch,
ja,
ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, natürlich denke ich darüber nach. Nee, also ich denke, jedes muss. Ja,
ja.
Wenn ich habe das immer mal, das ist immer so ein Austausch unter Kollegen dann auch, wie viele Geschickte, also die dahin geschickt wurden, hattest du denn heute im Seminar? Ja, wenn wir, das kommt manchmal vor, das ist zum Beispiel, wenn wir an Schulen gehen oder so eine schulinterne Weiterbildung ist. Und du merkst dann ganz genau, sind die Leute freiwillig da oder müssen sie kommen? Und der Unterschied ist so groß, dass ich sage, jedes muss zum Thema Stimme führt natürlich nicht dahin, wo diejenigen hinkommen könnten, wenn sie freiwillig kommen. Insofern finde ich das in Ordnung. Und auch diejenigen, die freiwillig kommen, können sich dann miteinander freier entwickeln. Ich ärgere mich natürlich darüber, wenn ich einfach nur zum Beispiel in der Kirche sitze und höre, dass die Pfarrerin, der Pfarrer einfach Eigenheiten hat, stimmliche, sprachliche im Auftreten, an denen man arbeiten könnte. Und diese Arbeit würde dazu führen, dass es, Entschuldigung, an der Stelle sage ich auch mal einfach, für die Gemeinde leichter wäre, für die Zuhörer. Wenn es die Pfarrerin nicht stört, ist ja egal. Das muss ich sagen, das ärgert mich ab und zu. Auch daran arbeite ich, dass ich einfach nur im Gottesdienst sitze und tief durchatme und denke, weißt du was, es ist Sonntag und schalt doch mal deinen Beruf aus, aber es ist nicht nur Beruf, es ist einfach auch, wenn ich zum Beispiel immer die letzten zwei Wörter im Satz nicht höre, dann ist das für mich sehr anstrengend, dann der gesamten Predigt zu folgen. Ja. Also das ist nur ein Beispiel, ja, und oder auch wenn manchmal so ein sehr heiliger Ton dann bei der Predigt zu hören ist, wo ich denke, nun ja, das ginge auch anders, aber das müsste man reflektieren und trainieren, ne? Aber ja, nee, kennst du, das geht dir ja vielleicht auch so, das geht doch
genau
allen
so,
oder? Das geht ja nicht nur mir so.
Ich bin auch ein sehr stimmgeprägter Mensch, also ich glaube, wenn mein Partner eine schlechte Stimme hätte, dann würde gar nicht zum Partner kommen wahrscheinlich.
Wer weiß du? Ich habe auch immer gedacht, das weiß ich noch ganz genau. Wir saßen als Studentinnen zusammen. Wie muss denn dein Partner mal sein, ne?
Ja.
Man unterhält sich dann so und ich sagte, er muss eine wunderbare Stimme haben. Mein Mann hat eine wunderbare Stimme, weil es ist mein Mann und ich liebe ihn. Aber es war nicht. Doch, stimmt. Er hat mich mit seiner Stimme überzeugt, aber nicht, weil die so volltönend war, sondern weil sie so dynamisch klang, so jugendlich, wie ich es von diesem Mann gar nicht erwartet hätte. Oh, war ja, der weiß das inzwischen, auch wenn ich hinterher haue kriege, der weiß das. Es stimmt, er hat mich mit seiner Stimme auf sich aufmerksam gemacht. Aber das ist jetzt keine Stimme, wie ich nenne das zum Beispiel Parkbankstimme. Also ich habe so einen Kollegen, wenn man, der hat so einen Bass, ne? Und wenn man neben dem auf der Parkbank sitzt, dann vibriert die Lehne, wenn der spricht und ich kriege diese Vibration auch mit und deshalb ist das eine Parkbankstimme. So ein Mann habe ich mir, das war nicht das erste Kriterium. So, jetzt weißt du das auch.
Ja. Und alle Hörer.
Und alle Hörer auch, ja.
Was ist denn Ihre Methode so in der Freizeit, um Körper und Geist in Einklang zu bringen? Gerade wenn man mit ganz vielen Menschen immer zu tun hat und auch viel singen und reden und sprechen muss.
Jetzt hast du mich.
Das wäre jetzt sehr
interessant. Oh, wie gemein. Nein, also singen und reden. Also in Stille sein zum einen mit mir, aber dann führe ich gerne Selbstgespräche. Mhm. Einfach die Reflexion über das Reden schon immer wieder. Aber ich habe eigentlich nicht nur mein Hobby, sondern meine Bedürfnisse, muss ich sagen, zum Beruf gemacht. Wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, würde ich noch mehr lesen. Ich würde mehr Klavier üben, ne, und das wieder ein bisschen erweitern. Aber eigentlich das Einzige, da meinte ich, jetzt hasste mich, ich müsste mehr Sport treiben. Denn ich weiß, dass gerade rhythmische Sportarten wie zum Beispiel Laufen, Nordic Walking, Rudern, Fahrradfahren sind sehr, sehr wichtig für die Stimme. Und davon müsste ich momentan mehr tun. Da habe ich arbeite viel und habe eine große Familie. Aber auch da bin ich dran. Sobald ich die Möglichkeit dazu habe, wenn ich Wochenende habe, Urlaub oder so, nehme ich das sofort wieder mit rein. Da ist aber noch Spielraum.
Hm. Das ist ja schon mal ein guter Punkt. Ja. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber ich finde es gut. zum Schluss von unserem Podcast habe ich noch eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Sie können einfach aus der ersten Intuition heraus quasi reagieren. Rap oder Hip-Hop?
Rap.
Singen oder tanzen?
Singen!
Alt oder Sopran?
Ach, wäre ich gern ein Alt.
Das ist jetzt ganz interessant, weil ich hatte heute mit einer Kommilitonin, hatte ich es noch drüber mit Celine, sie meinte, der Alt fällt immer hinten runter.
Hä?
Frau Ortmann sagt bestimmt Sopran. Und ich dachte so, nee, ich glaube nicht, dass Frau Ortmann Sopran sagt.
Frau Ortmann wäre sehr, 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 sehr gerne Altistin geworden und setzt jetzt darauf, dass es in ein paar Jahren, wenn mit dem Alter die Stimme tiefer wird, klappt.
Sehr schön. Klavier oder Orgel? Bisschen fies.
Orgel, in der Zukunft Orgel, denke ich sogar.
Glauben Sie, dass die Orgel so ein bisschen wieder auflebt?
Ja.
Wird ja gerade auch in vielen Kirchen fleißig saniert. Und
ja.
Also ich finde die Orgel auch ganz, ganz toll. Ich bin ja eh sehr oldschool, muss ich sagen. Ich mag auch die Kirche an sich als Raum und für Gottesdienste. Ich bin sehr auf der Kirchenseite und Orgelseite und alte Lieder singen und so. Weil ich finde das schön, man ist immer, wir haben so viel Neues irgendwie jeden Tag in jedem Leben und so viele Einflüsse und Umstände. Und wenn man dann einfach in dieser Kirche sitzt, in diesem Riesenraum, und es hat ja irgendwie auch so eine Ausstrahlung der Reinheit und man kommt so runter und die Seele kommt zur Ruhe und dann noch die Orgel, ist einfach herrlich.
Ja, das finde ich eben auch.
Ja.
Und die hat so viele Möglichkeiten. Das ist genau, die Orgel ist letztendlich wie die Sprechstimme, ne? Die hat ja verschiedene Register und die so, oder Singstimme ja auch, da heißt das ja auch Register, ne? Aber die Orgel hat so viele Möglichkeiten, zu den Zuhörern zu sprechen, unseren Gesang zu begleiten, so viele Facetten, wie auch die menschliche Stimme. Und deshalb in der Zukunft würde ich sagen Orgel, weil ich da auch Lust habe, noch ein bisschen mehr zu üben und zu machen. Aber das habe ich mir für den Ruhestand aufgehoben. Oder sagen wir, fürs Kürzertreten, wenn ich nicht mehr 6 Tage die Woche arbeiten möchte. Ich mache das freiwillig.
Ja. Und die letzte Frage, Süßes oder Saures?
Oh, Süßes.
Das kam schnell.
Ja.
Dann danke ich Ihnen sehr für die Aufnahme. Und ja.
Es war mir ein Vergnügen.
Ja.
Der Marcel-Hassel-Podcast, Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.